Willkommen back beim Podcast, dessen Lifestyle es ist, Style in euer Leben zu bringen. Heute haben wir das Thema Kunst als Lifestyle. Was bedeutet das? Ist es gut? Ist es schlecht? Wie unterscheidet sich das Leben eines Künstlers von einem Nicht-Künstler? Und welche Kunstform die beste ist? Heute bei Straight into Cypher. So, also, ich starte jetzt eine Serie. Und zwar das Thema Lifestyle. Dazu hole ich mir mehrere Gäste dazu, die einen Lifestyle als Künstler führen. Und mit denen werde ich dann abschwätzen und bereden, was die so machen, was das für sie im Leben gebracht hat und ob das gut ist oder schlecht. Damit ihr nicht aus ihren Fehlern lernen müsst. Aber ich denke, Spoiler, die meisten sind sehr zufrieden, Künstler damit zu sein. Und um das Thema auch wirklich so gut zu starten, habe ich mir einen Gast ausgesucht, der für mich so ein richtiger Vollblut-Artist ist, vor allem so ein richtiger Vollblut-Hip-Hop-Artist, und zwar der Claudio von Rocking Till Death aus Offenburg. Willkommen, Claudio.
Was geht ab? Was geht ab?
Wie geht's dir, Claudio?
Alles gut, mir geht's super, danke. Und dir? Wie geht's dir, Bro?
Bestens. Bestens. Ja, also, bevor wir kurz starten, wir haben einen neuen Inner Circle-Mitglied, Patreon, und zwar der DJ Just the Kid. Er ist nur ein guter Junge, weißt du? DJ Just the Kid, danke für den Support. Wenn ihr auch uns supporten wollt, genauso wie Just the Kid, der jetzt alles interne auch sieht, geht auf einfach patreon.com, Link unten, supportet uns, supportet den Lifestyle, supportet dadurch alles andere. Support, Support, Support. 3x, 50x Support. So, Claudio,
yo.
Die erste Frage, die wichtigste. Was ist Lifestyle?
Lifestyle ist die Art und Weise, wie du dein Leben style schon lebst, sozusagen. Das Wort sagt er schon. Ja, dein Flavor, dein Lifestyle so.
Das heißt?
Die Art und Weise, wie nach was du lebst, so. Was du feierst, was du vertrittst, so. Das ist dein Lifestyle.
Ja.
Für was du stehst und wie du es zelebrierst.
Und für was du auch aufstehst, oder?
Ja, für was du brennst sozusagen.
Cool, für was brennst du?
Ich brenne eigentlich schon zwei Drittel von meinem Leben für Hip-Hop, kann man sagen. Ja?
Krass.
Für die Kultur, für den Austausch, für die Connection, die ganze Menschen, die man über all die Jahre kennengelernt hat und was es einem gegeben hat, dafür brenne ich. Und natürlich für die kreative Ader, die dadurch in einem sich entfaltet und du immer weiter wächst dran. So. Das ist auch ein Ding, an dem man wächst. So, man fängt irgendwo klein an, egal in welchem dieser Sparte, so aller Elemente. Du fängst irgendwo klein an und wenn man jetzt so wie ich 30 Jahre zurückblickt, dann sieht man halt schon, krass, da ging was. Wie ist die Blume gewachsen? Wo steht der Baum heute so auf die Art? Und das ist das Schöne auch an dem Ganzen, zu sehen, wie es wächst und sich entwickelt. Das ist der Lifestyle. Wenn man die 30 Jahre zurück, wenn du mich nochmal fragen würdest, was ist Lifestyle? Meine letzten 30 Jahre Hip-Hop waren Lifestyle. Ich habe es gelebt bis hierhin schon und es geht weiter, ja?
Ja, du hast gerockt von Anfang bis till death, ey.
Hoffen wir, es dauert noch eine Weile, ne? Dass diese Entwicklung noch weitergeht und nicht aufhört, natürlich.
Ja. Ja, aber Entwicklung ist ein echt gutes Wort, weil ich denke, auch als Künstler hast du ja immer so den Drang, dich zu entwickeln. Was ich meine, wenn ich jetzt Leute sehe, die zum Beispiel nicht Künstler sind, also als Kontrast, da sind die halt echt stehen geblieben. Was ich meine, oft. Also wenn ich jetzt in meinem sehe, vielleicht ist woanders anders, aber ich sehe, dass viele Leute, die halt in der Kunstform wirklich sich entwickeln und leben, die sind halt nicht wie vor 10 Jahren. Wenn du zum Beispiel einen Breaking-Style anguckst, was ich meine, klar, jeder hat seinen Style, aber du lernst ja dazu. Oder du verlernst. Du entwickelst dich immer.
Da sind wir ja beim Thema, wenn es dein Lifestyle ist, dann entwickelst du dich. Wenn du der Mitläufer bist oder so ein Mode-Trendsetter, der auf den nächsten Hype oder die Wave, kommt irgendwie ein Kinofilm raus oder irgendein Ereignis passiert, dass alle wieder auf einen Film aufspringen. Oder da kommt auf einmal damals Agro-Berlin was Neues, dann springen alle auf den Deutschrap, die früher Deutschrap gehasst haben. So. Das ist ja dann kein Lifestyle. Du nimmst einfach die neue Wave mit und den Hype.
Boah, und hast du recht, Alter.
Wenn du das aber so aus deinem Lifestyle heraus machst, dann entwickelst du dich automatisch weiter, weil eben das dein Lebensstil ist. So. Du machst das ja zu deinem eigenen und da ist ja Stillstand immer der Tod. Entwicklung heißt, du musst vorwärts gehen. So.
Du hast vollkommen recht, weil wenn du so überlegst, weißt, der Drang zur Kunst, zum Lifestyle als Künstler, der kommt ja eigentlich von innen. Also ich kenne es ja nicht anders. Was ich meine, du ja auch nicht. Ja, aber ja. Du hast recht, es sind so viele Leute, die immer den gleichen Scheiß machen. Aber, und die sehe ich auch als Künstler nicht an, sondern die sehe ich tatsächlich als Mitläufer an. Du hast vollkommen recht. Darüber habe ich so gar nicht direkt nachgedacht, aber ich habe es unterbewusst schon immer gewusst. Ja.
Sie schmoll.
Ja, Mann, aber wie war es bei dir? Also hast du mit Hip-Hop-Kunstform angefangen oder hast du davon auch was anderes gemacht?
Also erste Berührungspunkte waren über meine Mom, weil die schon so diese Breakdance-Filme in der 80er haben wir Breakdance Gang, Breaking 1, 2 und so Beat Street, so Sache kannte man einfach schon. Und das hat uns als Kinder schon angefixt so. Meine Mom hat ja auch Funk, Soul, James Brown-Sache immer gehört. Also mit der Musik, mit dem Tanz sind wir einfach groß geworden so. Und das hat uns immer angefixt. Meine Mom hat uns ganz früh, mein Bruder Gianni, Popping G und der Fabio und so, wir waren ja Brüder und drei und eine Schwester. Wir waren früh im Jugendhaus und haben es halt gesehen, wie da trainiert und getanzt wird und waren früh von der Tanzerei angefixt. Haben auch am Anfang so Hype Dance, MC Hammer Schritte und so gemixt mit bisschen hier Handglide und dies, das, was man halt mit 11, 12 so anfängt, so solche Moves, ne? Wenn man da die ersten Berührungspunkte kriegt. Und wir waren früh in Kontakt mit der Kultur, aber so richtig anfing es nach der ersten Jam in Karlsruhe, Weiße Rose. Da haben wir halt gesehen, okay, da gibt es Crews, auch hier in Deutschland, die ihr Crewname repräsentiert, den draufdrucke. So, da habe ich Scotty und Little Rock als Duo wahrgenommen zum ersten Mal, so auf meiner ersten Jam. Und Point Blank Breakers gesehen und Kinder der Zukunft aus Pforzheim und so weiter. Und da kam dann halt so dieses Kultur und Jams und Reisen und so. Das war so der Startschuss. Aber davor hier in unserer Stadt waren wir eigentlich schon immer so mit dem Tanzen und mit dem Hip-Hop verbunden.
Hast du direkt auch alle vier Elemente direkt ausgelebt oder erst
Nee.
später?
Also Graffiti hat hier jeder gemacht am Anfang. Jeder, der gebreakt hat, hat auch getaggt und irgendwie Characters versucht zu malen oder irgendwelche Buchstaben. Und der eine oder andere hat sich dann fürs Tanzen komplett entschieden oder beides gemacht. Aber so damals war es schon gang und gäbe, dass man auch malt. Das mit Rap kam über 10 Jahre später. Da war so mein Bandscheibenvorfall auch mit so einem Ventil. Da ging nichts mehr mit Tanzen und ich hatte irgendwie Bock, was zu machen. Meine Kreativität wollte weiter raussprudeln so und Tanzen ging da erstmal nicht. Ich habe ja ein Jahr überhaupt gar nichts machen können nach der Verletzung und dann habe ich mit Musik angefangen.
Ja.
Das Auflege kam so nebenher, war auch mal. Als B-Boy hat man halt eine Mega-Funk-Collection.
Ja, sollte
Und
man haben.
ein Homie, der hier eine Funk-Party gemacht hat, dem sprang irgendwie ein DJ ab oder ihm hat noch was gefehlt, dann hat er mich gefragt. Und ich bin das erste Mal ans DJ-Pult gestanden und habe die Party im Club auseinandergenommen und gerockt.
Direkt.
Nur mit Funk, es war eine Funk-Party halt und da war ich halt der Man dafür. Mit Funk hat er der Richtige angesprochen damals. Und
Ja,
es
aber
war
hast du
so.
schon so technisch schon geblickt, was du da machst, oder?
Ein Lied nach dem anderen so und gib ihm, aber das Set war geil. Ich habe direkt den Club mit voller Tanzfläche gerockt, als erstes Mal auflege.
Boah, krass, Mann.
Ja.
Ey, das ist der Beweis, dass wirklich deine Beat Collection ist so wichtig als DJ.
Ah
Das
ja,
beweist sie,
natürlich.
ne?
Ey, der Typ kann so krasse Übergänge machen, wie er will, wenn er scheiß Sound spielt, geht auch keine Party, weißt
Ist so,
du? Ja.
100%. Krass. Aber du hattest dann immer schon von Anfang an auch den Mut, was Neues auszuprobieren, direkt.
Immer. Also ich bin
Hast du das
immer
dann?
offen für Neues, so immer wissbegierig auch und schau, wie funktioniert es. Habe immer andere Künstler auch auf die Finger geschaut, weil jeder arbeitet ja anders. Selbst heute noch, wenn ich mit irgendwelchen Musikern im Studio bin, immer interessant, wer dasselbe Programm wie ich komplett anders bedient. Ich schaue immer auf die Finger.
Ja.
Ich bin so, im Hip-Hop bist du ja ein ewiger Student. Da lernt man nie aus. Und auch wenn du schon viele Kids geteacht hast, bleibst du selber auch ewiger Schüler. Und wenn du das mal nicht mehr so siehst, dann wirst du dich auch nicht weiterentwickeln.
Ja, sehe ich auch so. Ja, aber das Ding ist, denkst du auch, dass so gerade, weil du halt mit Breaken und so ein Zeug, weißt du, musst ja schon Mut aufbringen als Breaker, weißt du, wenn du jetzt Windmühle ziehst oder so ein Zeug, weißt du, die blauen Flecke. Denkst du, dass sich da durch das Aktivsein im Breaken und so auch wirklich du halt einfach mehr Mut dazu gekriegt hast, um
Natürlich.
was anderes auszuprobieren?
In jeder Kunstform bist du erstmal ein Schöpfer. Du erschaffst was vorher in deinem Kopf als Idee manifestierst du in die wahre Welt und setzt in die Tat um und sei es ein Move oder ein Piece oder ein Song, es findet hier oben statt. Und du bringst dann nach draußen und ihn schickst in die Welt so. Oder allein dadurch bist du schon mal für mich kreativer und mehr am Schöpfen wie einer, der krass studiert und zig Semester macht, aber nur auswendig lernt. Er lernt nur
Ja.
auswendig, was ihm einer vorgibt. Er wird dafür belohnt. Er jagt diese Trophäe, Note und Zertifikate nach, Aber er verliert sich selber so in diesem Außen. Und wenn du B-Boy bist, dann bist du ein Schöpfer und dann kreierst du und du benutzt ganz andere Bereiche in deinem Hirn und entwickelst dich dadurch auch ganz anders weiter so. Weil
Ja,
du was
Mann.
erschaffst, was es vorher nicht gab.
Denkst du, das ist universell oder denkst du, das war so generationsbedingtes Denken?
Das ist eigentlich universell, aber Generationen vergesse auch oder es wird nicht weitergegeben.
Aber ich denke so, ich denke auch so, ich habe gerade nachgedacht, denken die Neuen auch so? Ich weiß nicht.
Ab einem gewissen Punkt, wenn man das Mindset bekommt und sich mit Dingen auseinandersetzt, wird man bestimmt auch so denken, weil irgendwann kommt jeder mal auf den Trichter.
Ja. Ja. Denke ich auch. Aber hast du dich so wirklich bewusst dafür entschieden oder war das, weil du so reingerutscht bist in das ganze Hip-Hop-Ding? Weil ich meine, damals, was gab es da noch? Punk war doch groß und so ein
Ja,
Zeug, oder?
also, nee, das war schon immer so meins. Wie gesagt, hätte meine Mom nur Metal gehört, wäre ich vielleicht so einer geworden. Du bist ja schon so ein bisschen auch ein Spiegelbild deiner Eltern. Erstmal, wenn da die Harmonie zu Hause stimmt, dann nimmst du da auch viel an. Und wir hatten das Glück, dass meine Mom halt brutal sozial war und unsere Wohnung wie ein Jugendtreff war und sie viele Jugendliche auch aufgenommen hat. Die ersten Moves haben wir beim Gianni im Zimmer gelernt. Da war nichts, ein Schrank mit einem Graffiti drauf, mit einem Silberpiece, als wäre es draußen auf der Street und ein PVC. Und da habe ich meine Windmill zum Beispiel gelernt im Zimmer so. Da habe ich nach der Schule, gib ihm trainiert, trainiert, trainiert. Wir haben in der Wohnung so, meine Mom hat es halt toleriert, akzeptiert. So, das Zimmer sah eigentlich aus, als wäre ich auf dem Schulhof irgendwo. Ein Schrank mit Graffiti und ein PVC, Feierabend so. Das war unser Hip-Hop-Zimmer.
Ja, das heißt, bei dir war auch wirklich die Türen offen zu Hause, wortwörtlich für Kunst und alles
Mega,
andere.
mega. Die
Also.
95 und 96, die zwei erste richtig geile Jams, hat meine Mom mit organisiert. So. Wir haben durch das, dass wir schon unterwegs waren, so Connections zur Szene gehabt. Wir haben die Crews eingeladen und so. Als wir auf Karlsruhe, Heidelberg und sonst wo unterwegs waren, haben wir connected. Aber meine Mom hat alles organisiert. So, die hat sich um alles gekümmert. Um die Getränke, Gastronomie, Catering, alles war da. Die Anlage, die Technik, die Genehmigung, ein Shuttlebus vom Bahnhof. So, meine Mom hat alles gemacht. Und wir haben in dieser Combo halt zusammen zwei richtig dicke Jams damals organisiert. 96, Battle, Southside Rockers, Unique Wizards, hat in Offenburg stattgefunden. Mama war Veranstalter. Das ist so
Krass.
damals in die Geschichte eingegangen, dieses Battle, wo ich sage, geil, das war meine Mom, die das organisiert hat. So.
Ja, ist krass. Es braucht nur gute, aktive Leute und vor allem auch so, weißt, Leute, die halt auch keine Angst haben vor Künstlern oder vor Kunst, weißt du? Weil ich denke, viele Haushalte oder so zu Hause, die haben halt wirklich Schiss und deswegen lassen sie sich nicht zu. Weißt du, wenn ein Kind sagt, ich meine, heutzutage ist alles ein bisschen liberaler und offener, aber früher, weißt du, ey, ich will tanzen, was tanzen, geh mal arbeiten. Weißt du, ich
Sie
meine?
hat's voll gepusht und sie hat ja die Jungs um uns rum gekannt, weil immer alle bei uns abhingen so. Und sie hat gesehen, da wächst was, da entsteht was. Sie hat sofort auch dieses Feuer und dieses Talent und dieser Ehrgeiz, der dahinter steckt, dass da mehr ist, wie nur die sind jetzt am Schulhof und haben da eine PVC-Matte ausgerollt, sondern sie hat gemerkt, wie intensiv und regelmäßig und wie wir uns die Sache aneignen, Outfit anpasse, Trainingsanzüge besorge, Crewname drauf so. Das hat die alles sofort gecheckt und hat es dann gleich gepusht. Die hat
Krass.
gesehen, da ist ein fruchtbarer Boden, so, da müssen wir schön gießen, so, damit das wächst. Und da war sie großteils mit beteiligt, weil durch die Unterstützung, sie hat sogar in der Stadt gekämpft für Trainingsräume und so, für die Crew. Also nicht nur für ihre zwei Kinder, sondern für diese Bewegung. War echt, echt harter Support von ihr.
Was glaubst du, warum könnte man das sowas als negativ ansehen, wenn jetzt Kids gerade so tanzen und Crews bilden und man sieht es und nicht überall ist ja so ein fruchtbarer Boden, weißt du, man? Was denkst du, warum
Ja,
die Leute davor Schiss haben?
ich denke, dass heute keiner mehr Schiss davor hat. Dafür ist zu salonfähig. Vielleicht damals war das eher schräg so und Graffiti und die Kids so da. Und wir sind ja eigentlich aber aus einer Assi-Schiene gekommen. So. Wir waren schon so kleine Roughnecks. Und dafür bin ich ja auch Hip-Hop so dankbar. Das hat mich ja aus dieser Roughneck-Spirale rausgeholt und mir gezeigt, was es heißt, andere Menschen zu respektieren und nicht vom Äußeren aus erstmal gleich so ein Urteil bilde, weil hinter jedem könnte einfach ein King stecken, so wo ich erkannt habe, was Kunst ist, Graffiti, B-Boys, DJs, da habe ich den größten Otto manchmal gesehen, der einfach technisch so krass war. Ich sage, krass, jeder kann was, du darfst ihn nicht beurteilen, so nach deinem, was du so dir antrainiert hast, Weltbild und so Scheiß. In jedem steckt ein King und ein König oder eine Queen und das muss man, das hat mich Hip-Hop gelehrt so.
Ja, vor allem skillsorientiert, wie du sagst, das war immer schon früher sehr skillorientiert. Und
Ja.
pff, jeder kann Skills haben, jeder kann Skills antrainieren, das ist ja
Ich hatte
definitiv, wenn man möchte.
immer enormer Respekt vor Menschen, die sich schon was angeeignet haben, als ich so noch in der Startlöcher war und wie ein Toy noch keine Moves drauf hatte und so, wenn ich dann Leute gesehen habe, die halt schon weiter waren. Ich hatte einen Ultra-Respekt vor denen so. weil ich den Weg dahin schon gesehen habe. Ich habe, meine Schulter hat schon geblutet, ich konnte noch nicht mal eine Windmühle so und die Schulter war schon am Arsch. Und den Respekt habe ich halt dadurch, weil ich wusste, was die Leute investiert haben und was da drin steckt. So, da hatte ich mega immer der Hut gezogen, wenn einer krasse Moves machte, Kombinationen oder sich eigene Style-Variante ausgedacht hat, Verbindungen und so weiter. Da habe ich immer Props gegeben, weil ich
Ja, ich habe,
wusste,
also ich habe
was.
jetzt auch, zum Beispiel, ich bin ja auch im Kampfsport groß geworden, weißt, und da ist ja Respekt schon fast verlangt. Was ich meine, so vom Trainer verbeugen und dies, das. Und im Hip-Hop war für mich immer so, da ist Respekt verdient. Weißt ich meine, keiner hat von mir verlangt, den DJ zu feiern, die andere Crew zu feiern, sondern ich habe gefeiert, wenn was zu feiern da war. Und ich glaube, das ist einfach der natürlichere Weg und der bessere Weg, wirklich Umgang mit Respekt zu lernen, zu verstehen,
Ja.
was Respekt ist.
Ja.
Also
Und auch nicht nur die Qualität der Moves zum Beispiel zu bewerten. Für mich habe ich auch einen Ultra-Respekt vor einem, der das schon 30, 40 Jahre macht. Auch wenn der nur noch einen Six-Step macht, wo nicht mehr viel geht, er macht es immer noch. Davor habe ich einen
Nee.
riesen Respekt. Der muss mich nicht mit krassen neuen Moves. Ich meine, wenn man heute die Veranstaltungen anguckt und die Ära, in der wir richtig krass aktiv waren, das hat sich ja komplett krass weiterentwickelt. Was da alles noch an neue Moves auf einmal kam, die es früher gar nicht gab. Und was für ein Level das jetzt ist, so auch akrobatisch und auch Flavor und Style hat sich richtig gut entwickelt, muss man sagen. Zeitlang hatte ich ja echt Angst, dass das alles nur noch so steife Turner werde. Aber jetzt sind da richtig krasse Leute am Start, B-Girls, B-Boys. Also ich bin fasziniert, wie sich's entwickelt hat teilweise, aber für mich kriegt nicht der Respekt, der den krassesten Moves macht, sondern auch der sein Leben da reingehangen hat und der unterwegs war, der gereist ist so. Nicht einer, der auf Instagram sich 10.000 Follower gekauft hat, sondern einer, der unterwegs war, der in der Zug
Ja.
gehockt ist, ins Auto seinen Bekanntheitsgrad durchs Reisen auch bekommen hat und nicht bequem vor der Cam einfach. Natürlich ist die Technik geil und alles gut. Ich will das gar nicht schlecht reden, wie so ein alter Hase, der verbittert ist, sondern man darf einfach nicht sehen, so die Werte, was es damals hatte, die darf man nicht vergessen. Das war einfach das Reise und das Unterwegssein, dieser persönliche Kontakt, in jeder Stadt irgendwo eine Matratze zu bekommen und schlafen zu können, dank Hip-Hop, das war mega viel wert einfach.
Ja. Das ist auch einer der Punkte, die ich hatte, ist, und zwar zum Lifestyle, also vor allem Hip-Hop-Lifestyle, gehört für mich Reisen ganz weit oben mit. Also klar,
Unbedingt,
weißt
unbedingt.
du kannst zu Hause auch sehr viel für dich selber zum Beispiel trainieren, dies, das, aber wenn du alleine bei dir zu Hause trainierst, bist du ja noch nicht Teil einer Kultur. Was ich meine, du lebst vielleicht eine Kunstform aus, aber Hip-Hop ist ja noch mehr als nur Kunst, das ist ja auch Kultur. Und da gehört soziale Hygiene, nenne ich das mal, einfach die soziale Kontakt ist da, muss meiner Meinung nach.
Ein richtiger Austausch findet eins zu eins, face to face statt und nicht so wie wir jetzt am Bildschirm. Ich meine, für so Gespräche ist es geil und alles, aber wenn deine Karriere auf sowas aufbaust, dann lache ich so, weil dann ist für mich nicht das Echte so. Es ist eine virtuelle Hip-Hop-Karriere oder was? So,
Ja, es gibt ja auch
und
diese E-Boys damals, weißt du, wie wir sie genannt haben. Jetzt ist ja ganz normal durch Social Media, dass Leute wirklich tatsächlich nur noch Video, also nur bekannt sind durch Videos, selber gar nicht mehr.
ist ja auch geil, aber wenn du dann noch dich selber bescheißt und deine Follower kaufst, so dann
Ja, das ist.
du musst jede, mir ist scheißegal, wer das macht, weil mich sowas gar nicht juckt, aber ich sehe es natürlich, wenn du das Verhältnis von Follower und Likes anguckst oder Aufrufe, dann ist halt schnell klar, da musst du nicht ein Genie sein auf Social Media. Aber da
Ja.
frage ich mich, ey, wenn du morgens in den Spiegel guckst oder dich auf deine Base freust, die nicht echt ist, so, was bringt dir das? Wo
Ja,
sind wir hier?
kein Selbstrespekt oder sowas. Ich verstehe es auch nicht.
Ja, weil Selbstvertrauen baut man ja mit so einer Lüge auch nicht auf. Das
Nee,
macht ja
null.
eher noch im Unterbewusstsein irgendwo schlechtes Gewissen, müsse die ja auch haben.
Ja, das ist so, als hättest du dir Fans gekauft, die im Cypher um dich herumstehen und applaudieren, wenn du auf die Fresse fällst, weißt du? Macht ja auch keinen Sinn, weißt
Per
du?
Knopfdruck, so ein Button,
Ja, du
Applaus.
bringst ja auch nicht einen Fanclub mit von bezahlten Cheerleadern, die dich anfeuern, während du tanzt, weißt. Macht keinen Sinn. Ja, ist schon komisch. Aber trotzdem denke ich, dass so, gerade diese, also nicht trotzdem, sondern gerade deswegen denke ich, dass die Jam-Kultur vor allem sehr wichtig war als Lifestyle und als Entwicklung, als Künstler. Weil das kannst du nicht irgendwie anders kompensieren, oder?
Ja, ich meine, der Lifestyle beinhaltet ja alles, wie du dich anziehst, wie du dich kleidest, wie du dich bewegst, wie du sprichst. Das gehört ja alles, fließt ja alles mit rein. Das haben wir ja vorhin noch gar nicht alles erwähnt. Aber das ist ja dieser Lifestyle, diese Attitude, wie wir uns gegenseitig begegnen und auch wenn wir Blödsinn machen und so. Das fließt alles in diesen Lifestyle rein, wo so B-Boys, finde ich, eh nochmal speziell sind im Hip-Hop. So, wir sind halt schon Freaks auch. Was ich für verrückte B-Boys in meinem Leben kennengelernt habe, so auf meine Touren unterwegs, international, weltweit. Da gibt es immer in jeder Crew einen totalen Abspacker-Freak, so wo du sagst, ja, das ist das. Das ist halt dieser B-Boy-Lifestyle, sagt man dann. B-Boy-Lifestyle. Aber ja, B-Boys sind da echt nochmal speziell, würde ich echt sagen.
Ja, denke ich auch, weil vor allem Rap ist auch nochmal was anderes. Rapper kannst du auch sein im Kinderzimmer allein, hochladen, fertig, was ich meine. Aber für Breaken, dann musst du ja irgendwo mit anderen Leuten Kontakt haben und dann
Ja, 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 ja.
findest du irgendwie deine crazy, deine Freak-Nische in der Crew.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja, das Ding ist, wie bist du, also so als Entwicklung, du hast ja mit Breaken angefangen, Attack und so ein Zeug. Wie findest du, dass so die Elemente, wie ergänzen die sich für dich selber als Künstler? Weiß ich mal, stehen sie im Weg oder tun sie sogar gegenseitig hochpushen, die verschiedenen Elemente? Wenn du alles, du bist ja breit gefächert, du bist ja so
Ja,
richtig alle
schau mal.
Hip-Hop-Elemente.
Ja, aber ich würde mich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, ich weiß ja, was ein richtiger DJ kann und was DJs sind, so,
Ja.
da würde ich mich gar nicht in die Reihe mit eingliedern. So, ich kann geil im Club eine Party rocken, ich kann Mixe, kann Übergänge, aber ich bin kein Turntable-ism-Spezialist, der diese Skills hat. So. Habe ich aber auch nie trainiert, aber ich kann geil im Club eine Party rocken und gut Mixe so. Und ich bin, was das angeht, sehr. Da bin ich halt auch nicht nur Hip-Hop so. Beim Auflegen, ich bin musikalisch sehr offen. Ich trage da keine Scheuklappen. Realness, nur East Coast, West Coast, dies, das.
Ja.
Ich bin musikalisch, weil Musik ist für mich, da gibt es keine Schranken, Grenzen oder einen Rahmen, wo man sich dran festhält. Du hast so deinen Geschmack, deine Favorites und so, aber wenn du mit Musik arbeitest und Kunst, dann sei offen für alles, weil du schränkst dich selber ein, wenn du dir einen Rahmen setzt so. Und
Absolut, ja.
da lege ich auch manchmal Sachen auf, wo Hip-Hopper mich dumm angucken, wo ich sage, scheiß drauf, Alter, ich habe gerade Spaß oder mein Publikum möchte das gerade und das tue ich dem zuliebe. Deswegen das DJ-Ding ist so ein Hobby und ich kann auch B-Boy-Battles und Popping-Battles und so auflegen und auf Jams, so, da bin ich fit, weil ich weiß, was die Leute hören wollen. Aber so, das war jetzt nicht mein starkes Element, obwohl ich das auch jetzt schon echt 20 Jahre mache, ist das immer nur so ein Club-Hobby gewesen, so ein Nebenjob.
Aber es
Die
hat dich
wollen nicht.
trotzdem beeinflusst, oder?
Ja, aber. Wenn ich es trainiert hätte, hätte es mich auch gebremst in der anderen Sache vielleicht, weil du brauchst ja für jedes Element Zeit.
Ja,
Deswegen,
genau.
mein Hauptfokus war immer das B-Boying. Das war auch heute meine große Liebe von all dem, aber körperbedingt, all das bedingt. Jetzt komme ich langsam wieder. Ich habe abgenommen, trainiert und so. Ich merke, es geht wieder was. Also ich habe da auch Bock, wieder mich ein bisschen fit zu machen. Aber die Jahre mit der Verletzung und allem war dann quasi so ein Zwangsswitch, dass das Rap-Ding mehr wurde. Und das hat ja dann auch erstmal Jahre gebraucht. Ich habe ja mit 23 mein erster Song gemacht. Da haben Jungs, die mit 13, 14 anfangen zu rappen, ja eine ganz andere
Ja.
Entwicklungsphase. Mit 23 lerne ich auch nicht mehr so krass. Da bist du auch im Berufsleben und unterwegs und steckst nicht mehr so viel Zeit in ein neues Hobby, wie jetzt jemand, der jung anfängt und für das brennt so. Ich habe das dann einfach so irgendwie für mich entdeckt und dann wurde aus ein, zwei Lieder dann doch mehr. Es war nie geplant. Jetzt starte ich ein Rap-Ding, weil Breaking immer geht. Das hat sich einfach so entwickelt. Es war eine Entwicklungssache. Und das B-Boying ist immer bei mir geblieben. Wenn irgendwo eine Party ist oder eine Cypher geht und ich gesund leidlich irgendwie kann, springe ich rein. Ich habe nach wie vor mit meiner Bandscheibe zu kämpfen und nach dem Wochenende jetzt Mannheim spüre ich das auch wieder. Ich habe zum Kollegen gesagt, wenn ein über 40-Jähriger meint, er muss breaken wie ein 20-Jähriger, fühlt er sich am Tag danach halt wie 60 so. Und so war es einfach am Wochenende. Wenn du dich nicht aufwärmst und einfach diesen Vibe gerade spürst und da mit dem Körper, den ich eigentlich mit der Vorgeschichte und untrainiert gerade, ich habe jetzt in der letzten Zeit gar nichts gemacht, B-Boying-mäßig, dann springst du da in eine Cypher rein und drehst gleich von 0 auf 100. Das geht
Ja.
mit 44 nicht mehr. Oder es geht, aber du spürst dann halt auch so.
Ja, da wirst
Und
du
ab.
halt, weißt du mal, dieser B-Boy-Drang, der geht über den Verstand.
Es ist diese scheiß Rock-Until-Death-Mentalität. Immer gib ihm. Pass mal auf deinen Körper auf und achte auf dich, dehn dich, mach dich warm. Das habe ich früher schon viel zu sehr vernachlässigt. Dann was? Okay, auf dem Asphalt, oben ohne Windmühle und ohne Headspin Cap. Immer Hauptsache rough und hart sein. Ja, da hast du dir auch viel kaputt gemacht mit dieser Scheißeinstellung, was du im Alter dann rückblickend denkst. Ey,
Safe.
Alter, wie
Ja,
crazy waren wir eigentlich?
ja. Ja. Aber man wird ja zum Glück älter, aber nicht klüger.
Ja, ich finde auch zum Thema Lifestyle, dass auch verschiedene Crews, verschiedene Lifestyles so ein bisschen präsentiert habe oder nach außen so. Ich fand schon, dass Rock Until Death auch so ein eigener Lifestyle hatte. Dafür waren wir auch bekannt.
Definitiv,
Es
ja.
gibt so einen Überbegriff, so Hip-Hop-Lifestyle und so. Und doch gibt es da überall wieder, wir sind alle Individuen und jeder ist anders so. Und jeder tut dann diesen Hip-Hop-Spirit-Lifestyle für sich wieder verkörpern. Im besten Fall, wenn er keine Kopie ist. Aber Rock Until Death war schon auch unser Lifestyle. Das hat geschweißt. Ich meine, wir sind heute noch zusammen. Alles fast Familienväter und viel passiert in 30 Jahren, wenn man dann immer noch so zusammen abhängen kann und
Ja,
sich
das ist krass.
immer noch wie ein Bruder liebt, dann war alles richtig so.
Ja, 100%. Ganz viele andere Crews haben es nicht hingekriegt, weißt du, weil einfach irgendwie, ich weiß nicht,
Ja,
waren da.
sind ja auch nicht mehr alle da, aber der große Kern, wir sind immer noch 8 Mann, die zusammenhocken können und sagen, alles gut. So 2, 3 haben sich vielleicht hier und da so verlaufen oder in andere kosmische Dinger begeben. Was weiß ich, wo die sind, aber die sind halt nicht mehr da, aber ist auch gut so. Jeder geht seinen Weg und alles gut.
Ja,
Kein
definitiv.
böses
Aber
Blut, niemals.
ich fand
Ups,
es
mein
ja auch,
Laptop.
ich fand es ja auch gut, weil vor allem gerade in dem Breaking und Hip-Hop war das ja auch nicht nur, wie soll ich sagen, toleriert, sondern es war ja auch gewollt. Weißt du, man, jeder sollte ja seinen eigenen Style haben, jeder sollte ja individuell sein und so auch jede Crew, auch jede Region sollte schon seinen eigenen Style sein. Siehst du das immer noch? Also in der jetzigen Zeit, dass es immer noch so ist, oder siehst du, dass heutzutage anders ist?
Ich sehe, dass es heutzutage anders gemacht wird und dass es schon so oft gemacht wird, dass es für diese Standard ist, was bei mir nie ankommen wird, weil nur weil meine Lüge oft genug wiederholt wird, sie für mich
Ja.
nicht zur Wahrheit. Und das ist hier bei dem Thema das Gleiche. Da bin ich schon noch, auch beim Rap, so da sage alle immer zum Thema Ghostwriting. Ich bin da als Künstler einfach raus, weil ich sage, ich will was von dem Typ hören, was er mir erzählt. Und wenn das komplett von jemand anders geschrieben ist, dann soll es doch gleich der, wo es geschrieben hat, auch rappen so. Es ist ein heikles Thema, das sage viele bei der Musik so, ja, in andere Genres ist es gang und gäbe, dass ich Songwriter habe, ja, aber Hip-Hop ist halt Hip-Hop und nicht eine andere
Ja,
Genre so.
ich finde
Und
das.
hier geht es um Skills. Und wenn es
Ja.
jemand anders schreibt, sind es nicht deine Skills. Und
Absolut.
dann bist du nur ein Interpret, aber kein MC so.
100%, weil das Ding ist, da in der Diskussion sage ich auch immer, nicht jede Musikart oder Musikgenre ist eine Kunst. Weißt du, ich meine, viele sind reines Business, viele sind einfach nur Animation, viele sind einfach nur so, ja, Hintergrundbeschallung, es hat nichts mit künstlerischer Entfaltung zu tun. Bei Hip-Hop ist eigentlich, sollte es anders sein. Weißt du, man, wenn du Dienstleister bist, dann bist du meiner Meinung nach kein Künstler und Hip-Hop ist
Ja,
eigentlich eine
ja.
Kunstform, ein Lifestyle oder eine
Bei
Kultur
uns
von
geht es in
Künstlern.
jedem Element in erster Linie um Skills,
Genau.
Kreativität, deine Handschrift. So, wir haben früher gesagt, einen wahren B-Boy erkennst du an seinem Schatten. Du kommst an eine weiße Wand, wo da nur Schatten drauf gebeamt wird. Und wenn du der B-Boy Original ist und seinen Lifestyle hat, dann erkennst du ihn an seinem Schatten. Dann kannst du direkt sagen, das war jetzt der oder der. So, wenn der nicht original ist, dann stehst du vor der Schattenwand und sagst, es könnte der sein, es könnte der tanzt aber auch wie der, dann hat er vielleicht doch schon irgendwas falsch gemacht.
Ja,
So.
ja. Ja, du hast vollkommen recht. Wir hatten eine Situation, wir waren mal in einem Club und auf einmal lief da im Club auf dem Bildschirm, was so halt Hintergrund läuft, weißt man. Und die haben Breaker in diese Silhouetten gemacht. Und auf einmal war das ich und andere aus der Crew, du hast halt die Moves erkannt, die Signatures, weißt, die haben uns einfach irgendwo Videos von uns genommen und haben sie einfach als
Und
Silhouette benutzt.
wenn dich da so jemand gleich erkennt, dann hast du ja alles richtig gemacht. Weißt du, wie ich
Ja,
meine?
ja.
Und ich beziehe das auf alle Elemente, so im Graffiti und beim Rap natürlich auch. Natürlich wird es heutzutage komplett anders zelebriert, aber man muss das ja auch so sehen, heute ist nicht mehr diese Kultur. Die Musik ist ein Riesenbusiness, da geht es einfach um Musik und Kohle mache und da interessiert keinen mehr, was Original, was laberst du so, denke die heute mit Rap anfangen, wolle Geld verdienen und mehr wolle die nicht so. Da geht es nicht mehr um Kultur. Und ich meine, wer heute anfängt zu breaken, dem sein Ziel ist, bei Red Bull irgendwo da oben zu stehen, so. Oder bei Olympia oder was weiß ich so, das sind dann die neuen Ziele. Deswegen, man muss ja auch diese Zeit, dieser Generationswechsel und wie sich die Welt verändert hat und all das muss man ja auch mit berücksichtigen. Deswegen darf man da als alter Hase auch nicht zu arg. Früher war es so und so, weil für uns war es geiler, für die ist es halt heute so geil. Aber die Kultur und der Ursprung, so, das muss ja immer noch irgendwie, das Fundament ist halt trotzdem noch das Fundament. Du kannst dann variieren und aufbauen, was du willst, aber vergiss halt nicht, was das Haus trägt am Ende so. Das sind die
100%.
Ursprünge.
Also ich denke auch so, weißt, es ist schön und gut, wenn man halt sich entwickelt und man zurückschaut und so ein Zeug, weißt, wenn man jetzt beispielsweise so als alter Hase hingestellt wird, wenn man halt die Kultur verteidigt, weißt, es gibt sowas wie kulturelle Aneignung. Wenn ein Label kommt, in eine Kultur es rausnimmt oder irgendeinen anderen Künstler diesen Style kopieren lässt und dann tut, als wäre das Hip-Hop, weiß ich mein, dann ist es wortwörtlich kulturelle Aneignung. Wenn man das dann als Kulturmitglied nicht akzeptiert, dann ist es nicht, weil wir uns nicht weiterentwickeln wollen,
Ja,
sondern
aber
weil es halt reines Business ist, gell?
bei dem Wort kulturelle Aneignung bin ich schon direkt raus. So. Da war ich zum Beispiel von Megalo, den ich als MC sehr krass feiere, voll enttäuscht, als er da, hast du es mitbekommen?
Ich weiß nicht.
Hip-Hop-Kultur, dass es eine Kultur von der schwarzen Ebbe ist und
Ah ja.
dass wir uns das aneignen und das eigentlich kulturelle Aneignung wäre. Digga, Megalo, ich bin mehr Hip-Hop als du. Das hat mit der Hautfarbe gar nichts zu tun. Ich
Ja.
lebe das Ding mein scheiß Leben lang. Ich war nachts draußen in Yards und habe mir da den Arsch abgefroren und meinen Arsch riskiert. Ich war in ganz Europa auf irgendwelche Battles und habe gebreakt und meinen Körper geschunden. Ich habe mehrere Alben gemacht und mir ein Studio aufgebaut und was weiß ich. Ich bin mehr Hip-Hop als der. Der kann bei mir nicht von kultureller Aneignung
Ja,
labern, nur weil ich nicht
100%.
die Hautfarbe habe, die er gerade meint,
Ja,
dass die sein muss. Da
das ist
bin ich
Neo.
raus. Da bin ich raus
Das,
und da hat er bei mir auch
ja.
verloren mit so einer Aussage. Das ist dummes Gebabbel einfach.
Ja, 100%. Ich meine, die ersten Footworks und so hießen auch Russian Steps, weil die Footworks kommen halt aus Russland. Dann ist es auch kulturelle Aneignung. Dann darf Hip-Hop keine Footworks mehr machen, oder
Ey,
was?
wie kannst du einen weißen Reggae-Artist in Auftritt verbieten, weil er Dreadlocks hat? Das ist alles schon passiert in letzter Zeit. Wo gehen die Leute hin? Was soll der Scheiß? Wenn der Typ diese Musik fühlt und liebt und darin was entdeckt für sich und das zelebriert, dann lass dem sein Ding und hör auf mit so scheiß Gelaber. Das ist Diskriminierung. Wenn du den jetzt ins Spiele lässt und das kulturelle Aneignen nennst, die wollen da was gegen Rassismus machen und in demselben Moment machen sie sowas.
Ja, vor allem, weißt du, wenn man, also ich kriege ja auch sowas immer ab, so als Privileg, weißer Mann-Privileg. Googelt mal, woher das Wort Sklave kommt und dann redet mal mit uns Slaven darüber. Zu dem Thema, weiß ich, weil das ist so. Ja, ist ein großes Thema, aber es wurde ja auch, stimmt, jetzt erinnere ich mich, vor ein paar Jahren war das mal ein Riesenthema, ne?
Ja,
Das,
ja, ja.
stimmt,
Da hat
ja.
ja auch Mr. Wiggles und irgendwelche Leute irgendwas gesagt. Wo, oder nee, ich weiß gar nicht, was der. Irgendein
Ja,
der
ja.
Pop.
Ja, das,
Ach, ich,
stimmt.
bevor ich was Falsches sage, aber irgendwie
Ja.
aus der Ecke kam irgendwas so. Ich will jetzt keine
Ja.
falschen Namen nennen.
Ja, aber weißt, also ich meinte gerade so vor allem diese, wie soll ich sagen, diese Kulturausbeutung durch Labels. Da wollte ich hinaus. Was ich meine? Dass sowas ja passiert. Auch beim Breaken zum Beispiel und so ein Zeug. Weißt, dass einfach irgendwelche großen Firmen kommen mit Cash und sagen, hey, wir wollen jetzt Geld daran verdienen und ihr macht nur das, was wir wollen und die Kultur und vor allem eure Kunstform lasst ihr bitte zurück. Sondern hier, weißt, malen nach Zahlen sozusagen. Da sehe ich halt keine Kunst darin und auch keinen Hip-Hop-Lifestyle.
Nein,
Nee.
das ist klassische Ausbeutung, wie es bei allem passiert, was eine breitere Masse anspricht.
Ja.
Dann kommen immer die Geier, die schon Geld haben, investiere rein und mache noch mehr Geld raus.
Ja.
Und weil wir dieses Startkapital nicht haben, bleiben wir immer die kleine Fische.
Ja, ist so. Wir haben halt nicht diesen, obwohl ja, Breaken, nicht Breaken, aber Hip-Hop an sich ist ja schon ziemlich Mainstream geworden, riesig, weißt du, aber.
Brutal, brutal,
Aber irgendwie
mega.
sehen wir noch nicht wirklich das Geld darin. Es bleibt irgendwie immer bei den Musikern hängen.
Ja, das stimmt. Ja, das finde ich eh scheiße, dass die Tänzer immer so dieses. Aber auf irgendwelche Konzerte, wenn man sie dann bucht, dass man sie nicht so behandelt wie ein Musiker, was soll das?
Hey, ich meine, guck mal, wenn ich jetzt Beats produziere und mit Label und so ein Zeug, weißt du, wie oft ich da diese Musikverträge sehe, was für Prozentzahlen ich kriege, brutal, riesengroß, 70, 80% teilweise, weiß ich mal, wo ich, oder eine richtig gute Bezahlung. Aber wenn jetzt Breaker kommt für Events, ich krieg 0% für meine Videos. 0%. Weißt du, ich mache die Arbeit, krieg 0%. Aber hey, da sind wir ja bei Straight Into Cypher dran, das zu ändern.
Und
70% pro Artist.
man darf nicht vergessen, wie es in der 80er Jahre war. Da waren die Rapper, die Hosts und im Hintergrund und die B-Boys haben die Show gerissen. Ja?
Und der
Und
DJ war
der
King.
Rapper hat noch, say ho, yeah. Weißt du, die B-Boys waren vorne, die Stars.
Ja,
Das
du
hat
hast
sich dann
recht.
irgendwann geändert.
Der MC war so der Typ, der sie angehostet hat, gesagt hat, wer da gerade drin
Ja,
ist.
und noch Stimmung macht und die Crowd animiert und das war's. Bevor es
Ja,
richtig
stimmt.
abging, waren so die B-Boys die Stars. So Anfang 80er war Breaking einfach gigantisch. Und was dann halt so Ende 80 übrig geblieben ist, daraus hat sich dann die Hip-Hop-Szene entwickelt, die dann der harte Kern wurde. So. Davor war es halt eine riesige Breakdance-Welle. Kam vor kurzem auch zur Sprache in der Doku von Heidelberg, wo in der Arte-Mediathek Tony L. und Martin Stieber haben darüber auch gesprochen. Genauso war das auch, ja.
Ja, Mann, war eine gute Doku. Shoutout an die.
Ja,
Ey, also.
wichtig, da wird auch nochmal gezeigt und eine Zeitreise gemacht, dass man die Leute mal mitnimmt, die heute gar nicht mal wissen, was damals ging.
Ja, das muss man halt am Leben erhalten, sowas. Feuer darf nicht vergehen. Aber hey, bevor wir jetzt in den zweiten Teil gehen, weil wir sind schon am Ende des ersten öffentlichen Teils, du hast ein neues Album rausgebracht. Erzähl mal,
Jawohl.
wie ist das
Also,
entstanden?
wir haben ein neues Album
Ah ja,
rausgebracht und
ihr habt.
zwar die Solutionists, das sind der Kernmann und ich. Und der Odusa hat die Beats gemacht, zum größten Teil, bis auf ein paar Ausnahmen aus Mönchengladbach. Odusa hat auch Mix und
Shoutout.
Mastering. DJ Fab hat die Cuts gemacht, schön klassisch, auch einige Tracks mit Scratches und so. Ja, das Album Schöpferkraft kam im November und ist das zweite Album, Kollabo-Album von Kernmann und mir. Wir hatten 2011 die nackte Wahrheit gemacht und jetzt nach so vielen Jahren war es einfach wieder Zeit, weil wir dicke Buddies sind und echt dick verbrüdert auch und vom Mindset, von der Einstellung, es passt einfach alles bei uns, da musste einfach wieder ein Album her. Und wir haben da was richtig Gutes geschaffen mit Schöpferkraft. 17 Tracks, überall streambar. Gebt euch Schöpferkraft auf jeden Fall. Tiefgründige Texte, spirituelle Texte.
Ja, ja, darauf wollte ich raus. Sehr erwachsen, sehr erwachsen.
Ja, erwachsen und es wäre ja blöd, wenn wir über dieselbe Themen rappen würden wie vor 10 Jahren. Dann hätte man uns nicht entwickelt. Davon haben wir ja vorhin geredet. Ja. So, wer die alte Alben hört oder kennt und das hört, da sind wir beim Thema Entwicklung. Und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch hier, was wird gesagt.
Ja, definitiv. Deswegen hört in das Album rein, gebt euch das. Ich tue das alles unten verlinken. Und an sich gehen wir jetzt in den zweiten Teil. Wollt ihr in den zweiten Teil dabei sein? Das gibt es in Inner Circle auf patreon.com. Könnten alle supporten, weißt du, die besten Menschen der Welt sind dort so.
Haut rein.
Claudio, hast du noch irgendwelche letzten Worte für den öffentlichen Teil?
Nichts als Liebe für euch. Bleibt stabil und gesund.
Cool. Und wir sehen uns dann im Cypher, Leute. Peace.